Wir haben eben einen Demonstrationsstandort gesucht und einen sehr guten Partner gefunden mit sehr motivierten Bewohnern, die sich eben selbst auch für solche Lösungen interessieren, sich sinnvolle Lösungen vor Ort zu überlegen, Nährstoffe und Wasser und Materialien und andere Ressourcen in Kreisläufen zu führen.
Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Tauwetter. Mein Name ist Franziska Tschugan.
Und ich bin Christina Hiptmeier.
Unseren heutigen Podcast widmen wir dem Thema Kreislaufwirtschaft. In der kleinen Gemeinde Fähring in der Steiermark haben die BewohnerInnen eines Mehrparteienhauses vor 5 Jahren ein Experiment gestartet. Sie haben sich folgende Frage gestellt: Wie kann das Haus, eine ehemalige Kaserne aus den 50er Jahren, im Sinne der Kreislaufwirtschaft umgebaut werden? Die wissenschaftliche Expertise hat das auf Nachhaltigkeit spezialisierte Wiener Unternehmen Alchemia Nova geliefert. 5 Jahre wurde umgebaut, saniert, getüftelt und gewerkt. Nun läuft das von der EU geförderte Forschungsprojekt aus. Was hat sich getan in Fähring? Das wird uns unser heutiger Gast erzählen. Marco Hartl hat das Projekt für die Firma Alchemia Nova geleitet. Herzlich willkommen, Herr Hartl.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Gleich mal die erste Frage: Wie ist denn dieses Projekt entstanden?
Ja, hallo, danke für die Einladung. Also das Projekt ist so entstanden, das ist im Zuge von einem GU Horizon 2020 Projekt gefördert. Und wir haben eben eine Demonstrationszeit, also einen Demonstrationsstandort besucht und dabei eben im Cambium Leben Gemeinschaft in Fähring einen sehr guten Partner gefunden mit sehr motivierten Bewohnern, die sich eben selbst auch für solche Lösungen interessieren und deswegen auch motiviert waren, gemeinsam mit uns sich sinnvolle Lösungen vor Ort zu überlegen, Nährstoffe und Wasser und Materialien und andere Ressourcen besser auf dem Kreis oder in Kreisläufen zu führen.
Wie haben Sie dann dieses Projekt gestartet? Wie ging es dann los?
Also im Projekt ist auch sehr wichtig der Aspekt der Co-Creation, also dass man gemeinsam eben Lösungen entwickelt, also nicht nur wir als Alchemia Nova und die Projektpartner eben halt irgendwas bestimmen, was gemacht werden sollte, sondern dass eben halt die Bewohner von Anfang an eingebunden sind und eben auch gemeinsam mit uns eben halt die besten Lösungen finden. Das heißt, ja, am Anfang hat es eben halt Workshops gegeben und dann viele Zoom-Meetings natürlich wegen Corona und dann natürlich auch vor Ort Treffen und und wie dann eben halt entschieden worden ist, was gemacht werden soll und was wir machen möchten, ist natürlich darum gegangen, lokale Installateure, lokale Baufirmen zu finden, die eben halt auch bereit sind, das gemeinsam mit uns umzusetzen, da ja natürlich das jetzt nicht so die Standard-Projekte für die auch waren dann teilweise. Ja.
Sie haben gesagt, das war so ein Co-Working-Prozess. Das heißt, die Bewohner konnten da auch Wünsche vorbringen, was sie gerne umgesetzt hätten, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das war wirklich ein Kernstück, eben halt die Co-Creation. Also das war nicht nur irgendwie akzeptiert, sondern wirklich eben halt so eingerichtet, dass das gemeinsam eben halt verstapelt geht. Und die Bewohner haben natürlich auch teilweise bei den Technologien eben halt auch sagen können, okay, das möchten wir lieber nicht umsetzen oder lieber diese Alternative. Also wir haben dann eben halt Alternativen bereitgestellt, verschiedene Varianten immer wieder durchgesprochen. Und dann natürlich waren wir auch angewiesen daran, dass eben halt die Bewohner das dann auch akzeptieren. Das war natürlich auch für die dann teilweise auch ein Prozess, weil die natürlich intern dann auch Entscheidungsmechanismen haben. Also das ist eine Gemeinschaft von 70 Personen und die haben dann natürlich auch interne Entscheidungsbindungswerkzeuge sozusagen und verschiedene Arbeitskreise, die sich dann mit verschiedenen Thematiken befassen. Also es gibt zum Beispiel einen Arbeitskreis Landwirtschaft, dann gibt es eine Gruppe, die sich mit Finanzen beschäftigt oder mit den Finanzen. Und da müssen wir dann eben halt mit den verschiedenen Entscheidungsträgern eben halt viel kommunizieren und genau da einmal gemeinsam gute Lösungen zu finden.
Und wie lange hat es dann ungefähr gedauert, so von der ersten Idee, bis dann wirklich angefangen wurde, etwas umzubauen oder zu sanieren oder aufzubauen oder was auch immer der erste Schritt, wirklich der handwerkliche Schritt war?
Genau, also das Projekt hat vor 5 Jahren gestartet, natürlich hat es dann Verzögerungen gegeben, aufgrund von Corona leider. aber genau, also die Bagger angerollt sozusagen sind im Spätsommer, Herbst 2021. Dann haben wir eben die Wasser- und Nährstoffaufbereitungslösung, war eben halt die arbeitsintensivere, wo eben halt das Abwasser abzuzapfen und die Vorreinigungsanlagen und so. Vielleicht sprechen wir da dann eher mehr darüber.
Das wäre, glaube ich, meine erste Frage auch, welcher Schritt war so der erste dann, wenn Sie sagen, die Bagger sind angerollt, was haben die gemacht?
Naja, also ein Punkt, der eben im Demo-Standort im Cambium, in Fähring immer interessant war, war, wie können wir die Ressourcen im Abwasser, also das Wasser und die Nährstoffe, noch gut nutzen, wenn die schon vermischt sind, so wie es eben halt beim Großteil oder fast ausschließlich der Fall ist bei uns in Österreich, wo immer das Abwasser alles gesammelt, also das gesamte häusliche Abwasser vermischt ist. Weil zum Beispiel in dem Demonstrationsstandort in Spanien, da wird das Grauwasser, also das Abwasser ohne dem Toilettenabwasser, extra gesammelt. Und das Toilettenabwasser hat natürlich die meisten Nährstoffe für den Urin und den Fäkalien, aber auch das größte Gefahrenpotenzial mit den Pathogenen. Deswegen ist das Grauwasser, also das Wasser von den Duschen, Waschbecken, auch Waschmaschinen, Küche, Geschirrspüler, dadurch ist das eben halt so ein bisschen die low-hanging fruit sozusagen, also der einfachere Zugang zur Wasserwiederverwendung. Und das Interessante in Cambium war dann eben, sich anzusehen, okay, wie können wir diese zirkulären Ideen und Lösungen auch in den Bestandsgebäuden umsetzen, bei uns in Österreich oder halt auch in Europa oder weltweit. Und da haben wir eben am Anfang bei uns in der Lab Scale, also auf keiner skaliert bei uns in der Firma im Büro, eben halt haben wir Tests durchgeführt mit einem anderen System, wo wir einen Aquatron, das ist ein schwedisches Produkt, getestet haben, in das Schwarzwasser, also das Toilettenabwasser, fest, um die Flüssigstoffe rauszutrennen. Das arbeitet rein mit Schwerkraft, also das ist wie mit Zentrifugalkraft. Und das war aber leider, das hat recht gut funktioniert bei uns, und dort eben die Feststoffe und das Flüssige zu trennen. Aber leider konnten wir das im Cambium nicht umsetzen, weil die Verrohrung im Haus ein bisschen kompliziert ist, weil es ein altes Gebäude ist aus den 60ern. Und genau, lange Rede, kurzer Sinn, über die ganzen eben Bedürfnisse der Bewohner, dann natürlich auch dem Rahmen, den das Projekt gibt mit den Anforderungen und den technischen Möglichkeiten und den Möglichkeiten vor Ort am Platz eben, haben wir uns dann entschieden, eine ziemlich standardmäßige Vorreinigung des Abwassers vorzunehmen mit einer Vierkammergrube. Das kann man sich so vorstellen, da wird das Abwasser, das häusliche Abwasser, das eben halt beim Kanal rausgeht, einfach in ein Kammersystem eingeleitet. Da hat die erste Kammer zum Beispiel 10 Kubikmeter, dann ist 2 Meter tief. Die zweite Kammer hat dann 5 Kubikmeter, der dritte und vierte dann 2,5 Kubikmeter. Und das Wasser fließt da langsam durch und die Feststoffe können sich absetzen. Und die Fette oder eben halt alles, was aufschwimmt, schwimmt auf. Und der Rest vom Wasser, also noch die gelösten Nährstoffe, die drin sind, die nicht Zeit hatten, sich abzusetzen, das fließt dann in die nächste Kammer. Und so hat man in dieser Vierkammergrube dann stufenweise eine Vorreinigung und eine Trennung auch gleichzeitig von dem Abwasser. Also man trennt eben halt die festeren Teile, die sie dann dort aus Klärschlamm oder aus Schlamm, Sludge, absetzen. Und dann ist eben halt die Idee, wenn man dann das wieder so weit wie möglich getrennt hat, dass man eben den festen Anteil dort wieder die Nährstoffe verwerten kann. Und unser Vorschlag war da dann eben ein Verehrungsbecken, also ein Sludge-Treatment-Wetland zu verwenden, wo man diesen Klärschlamm sozusagen oder dieser Schlamm, der sich da absetzt, der Absetzschlamm, dass man den immer auf so einen bepflanzten Wohnfilter, das kann man sich vorstellen, genau wie ein Becken, das mit Sand und Schotter gefüllt ist. Und dort bringt man eben halt diesen Absetzschlamm oben auf der ganzen Fläche. Das Wasser kann durchfiltrieren, runterfiltrieren. Die Nährstoffe in den Feststoffen bleiben oben an der Oberfläche, mineralisieren dort und es bildet sich Humus, also Kompost. Wir haben dann immer darauf abgezielt, mit bestehenden Methoden, wie diese Vierkammergrube, die immer da genormt ist und so weiter, immer halt die Feststoffe abzutrennen, aus denen Kompost zu machen. Und die Flüssigstoffe, die dann überbleiben, nach diesen 3-4 Kammern, werden dann in unser Verteco, in unserer Pflanzenkläranlage gepumpt, damit die eben dann das Wasser noch weiter so weit reinigt, dass es eben halt sauber genug ist für die Wiederverwendung in der Landwirtschaft. Weil eben diese Community, also diese Öko-Gemeinschaft, das Cambium eben, auch eine recht große eigene Landwirtschaft hat, am früheren Fußballplatz. Also müssen wir dazu sagen, das war früher eine Kaserne.
Vielleicht erklären wir nur kurz, also die Gemeinschaft heißt Cambium und hat sich da quasi wie in einem Mehrparteienhaus einquartiert. Es gibt verschiedene Wohnungen und es gibt aber gemeinschaftliche Räume wie Werkstätten oder auch die gemeinsame Landwirtschaft.
Genau, ja. Also das Haupthaus, wo ich mal früher auch schon die Rekruten und Offiziere und so weiter gewohnt haben vom Bundesheer, das ist eben halt jetzt das Wohnhaus. Dort wurden eben diese Wohnräume eben halt in Wohnungen umgebaut, teilweise mehrere miteinander verbunden. Und jeder Trakt, also das ist immer zweistöckig, und jeder Stock in jede Richtung gibt es 2 Trakte und jeder Trakt hat dann so eine Gemeinschaftsküche, also so eine Kretzelküche nennen sie das. Und dann gibt es eben die Werkstätten, wo früher das Bundesheer auch schon die eigenen Werkstätten gehabt hat, gibt es jetzt auch eine Autowerkstatt, die gemeinschaftlich genutzt wird. Oder eben auch eine Holzwerkstatt. Jetzt gibt es auch eine Holzsäge, eine große, wo eben, weil auch viel Wald, relativ viel Wald dabei ist, wo sie das eigene Holz eben auch weiterverarbeiten, als Brennholz verkaufen oder selber eben halt verwenden.
Genau. Jetzt muss man fast sagen, das ist eine sehr besondere Hausgemeinschaft, die auch von Anfang an sehr auf Nachhaltigkeit bedacht war. Wie könnte man denn Kreislaufwirtschaft in einem üblichen Mehrparteienhaus unterbringen? Oder geht das nur, wenn man wirklich Idealistinnen als Bewohner hat?
Das ist eine spannende Frage. Und also ich denke, es ist natürlich möglich, aber es braucht schon immer natürlich Leute vor Ort, die sozusagen die Zugpferde dann dahinter sind, die das wirklich vorantreiben. Je nachdem, also ich glaube, wenn es in einer Hausgemeinschaft wirklich eine Handvoll motivierte Menschen gibt, die das eben halt machen wollen und motiviert sind, ist das sicher möglich. Dann ist halt oft die Frage, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber nach dem Mitrecht gibt es ja teilweise dieses Prinzip der Einstelligkeit und so weiter. Wie das dann eben mal in einem Wiener Wohnbau jetzt möglich wäre, nicht. Ja, das ist nicht mein Fachgebiet, aber ich kann mir vorstellen, dass hoffentlich eben halt in den zukünftigen Stadtentwicklungsplänen und Konzepten, also ich weiß, dass eben halt das schon wieder mehr mitgedacht wird, die Gemeinschaft, dass eben halt so Wohngebäude oft dann wieder so Gemeinschaftsräume und so weiter haben. Und jetzt für die Kreislaufwirtschaft, glaube ich, wäre es ja generell eben halt interessant, wie Sie auch gesagt haben, eben halt diese Konzepte in Kombination umzusetzen und dann vielleicht vor Ort eben auf Hausbasis eben halt zu einem Ressourcenhub oder eine Kreislaufwirtschaftsgemeinschaft zu haben. Aber natürlich braucht es dann auch jemanden, der sich darum kümmert.
Und wenn ich das in meinem Einfamilienhaus, wenn ich eins hätte, jetzt umsetzen möchte, wird das gehen?
Ja, also viele Aspekte gehen sicher. Es ist halt immer die Frage, genau, also viele Sachen oder viele Lösungen haben natürlich auch so eine gewisse Skala, ab der sie eben wirtschaftlich unter Anführungszeichen sind, was natürlich auch von den gesetzlichen Rahmenbedingungen und so weiter abhängt. Aber natürlich funktioniert das auch schon in einem Einfamilienhaus. Also man kann sich zum Beispiel, also es gibt ganz viele Einfamilienhäuser, die eben halt so einen bepflanzten Bodenfilter, so eine Pflanzenkläranlage eben halt im Garten haben. Aber in Österreich sind das halt meistens die, oder ist das meistens an Orten eben, wo man nicht an den Kanal anschließen kann und die dann eben halt eine Lösung vor Ort gebraucht haben. Und da kann man eben halt entweder technische Lösung installieren oder man sammelt das alles in einer Kuve jetzt wieder aufs Abwasser, also ich rede gerne über das Abwasser, weil es eben halt mein Spezialgebiet ist. Und dann muss man es eben halt abpumpen lassen, das Abwasser. Oder man lässt sich einen Kanal hingraben, ist natürlich auch teuer. Aber eben halt, wenn man jetzt rein pur auf die Kreislaufwirtschaft denkt, wäre natürlich das Ziel, dass man so viel wie möglich immer im Kreis führt. Und da sind dann eben halt vor Ort immer die gesetzlichen Rahmenbedingungen wichtig, die es gibt und die das auch teilweise jetzt schon ermöglichen. Aber teilweise eben halt dann die Auflagen auch so hoch sind, dass es dann eben halt schwierig wird für ein Einfamilienhaus oft, das dann finanziell auch zu stemmen. Zuletzt einmal, weil wenn ich jetzt Wasser wiederverwenden will für die Landwirtschaft, dann muss man halt immer wieder Proben nehmen und natürlich schauen, dass die Wasserqualität auch passt. Das ist auch notwendig, dass man da immer eine Qualitätssicherung hat. Aber wenn das eben halt alle 2 Wochen sein muss, dann ist das was anderes, als wenn ich das einmal im Jahr prüfen muss. Und deswegen tun sich vielleicht jetzt zumindest noch größere Gemeinschaften oder industrielle Anbieter oder Landwirtschaftsgemeinschaften würden sich dann noch leichter tun, weil es da dann eben so die Economy of Scale sozusagen gibt, wo diese Kosten gemeinsam getragen werden können.
Wenn wir jetzt mal von den Abwässern weggehen, wenn ich jetzt im Kreislaufwirtschaftsgedanken wohnen möchte, gäbe es da noch andere Möglichkeiten noch zusätzlich?
Genau, also Kreislaufwirtschaft umfasst ja so ziemlich alles und geht auch viel tiefer wie viele Sachen, die wir halt schon gut kennen. Zum Beispiel Recycling, aber da kommt halt Reuse und dass man schon alles so designt, dass es dann, wenn es End of Life erreicht hat, also wenn es halt nicht mehr verwendet wird, dass dann immer die Bestandteile gut weiterverwendet werden können und so weiter, dass es Service-Einrichtungen gibt oder dass sichergestellt wird, dass immer der Ersatzteil vorhanden ist und so weiter und so fort. Also nur so viel dazu eben halt. Und in Fähring, da haben wir dann mit einem israelischen Partner noch eine Biogasanlage umgesetzt, also eine Microscale-Biogasanlage, also die sehr, sehr klein ist im Vergleich zu den Biogasanlagen, die man sonst eben halt in Österreich oder im europäischen Kontext kennt. Und das ist ein, das kann man sich vorstellen, wie ein Sacksystem, da hat der Fermenter, also dort, wo eben die biogenen Abfälle verkehrt werden, hat so 1500 Liter, also ist ungefähr so groß wie ein Kleinwagen. Genau, die Idee war eben halt, dass wir die biogenen Abfälle der Küche gleich vor Ort eben halt in dieser Biogasanlage zu Gas umwandeln, aber gleichzeitig dadurch auch ein Dünger entsteht, weil eben, wenn ich auf der einen Seite von diesem Fermenter was reinfütter, was Frisches, geht es halt hinten über und da kommen dann die Gärreste raus. Das ist dann so eine Flüssigkeit, die eben halt fermentiert, mehr oder weniger, ist über 300 Tage, also finde ich theoretisch, weil der hat 1500 Liter, der Fermenter, und man füttert jeden Tag 5 Liter. Genau, bis das dann im Schnitt durchgeht, ist das dann auch schon gut hygienisiert. Also so eine Art Sterilisierung ist dann auch schon impressiver. Also man muss sich dann am Schluss auch keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Krankheitserreger mit drin sind. Und dann hat man eigentlich einen sehr konzentrierten, flüssigen Dünger, den man dann verdünnen kann, den man halt auch zum Bewässern und Düngen gleichzeitig verwenden kann. Genau, das war die zweite Lösung. Und an dieser Biogasanlage war eben halt das Interessante, dass das eigentlich eben halt von einem israelischen Anbieter ist und das natürlich im israelischen Kontext teilweise anders ist, also schon rein vom Klima her, weil wir haben ja kalte Winter und wenn das jetzt nur so ein Sacksystem ist, das draußen steht, weil drinnen bekommt man wieder ganz viele Probleme mit der Sicherheit, mit den Sicherheitsvorgaben. Genau, da muss man halt schauen, ob man da dazuheizen muss, um diese Prozesse, diese mikrobiellen Prozesse in dieser Biogasanlage am Laufen zu halten. Und das wird halt auch eines unserer Forschungsergebnisse sein, wie das dann ausschaut, okay, wie viel Energie muss ich gerade hinzuführen, damit ich dann den Prozess am Laufen halten kann und macht das dann überhaupt noch Sinn oder sollen wir überhaupt noch, wenn wir jetzt zum Beispiel dort vor Ort eben halt eine Solaranlage haben, ist das dann so relevant oder ist das dann wichtiger, dass wir Wehrstoffe und Dünger sparen, den ich importieren müsse. Also gibt es ganz viele Abwägungen. Und was natürlich auch interessant war, waren die rechtlichen Rahmenbedingungen, weil so Microscale-Biogasanlagen, auf Englisch anaerobic digester, gibt es eigentlich weltweit viele, also im südostasiatischen Raum oder eben halt in vielen afrikanischen Regionen, wo eben die Gesetzeslage nicht so streng oder nicht so streng umgesetzt wird. Da gibt es ganz viele solche Anlagen, die eben halt von Einfamilienhäusern oder Communities damit verwendet wird. Und bei der Umsetzung bei uns mussten wir halt ganz viele Auflagen erfüllen, die eben halt für großskalige, ganz groß skalierte Systeme eben halt geschaffen worden sind, diese Gesetze, wo es eben, keine Ahnung, wo Agro, die Agro-Industrial Scale auf Englisch, also so groß landwirtschaftliche Skala, wo eben, keine Ahnung, die Überreste von Mais oder teilweise Mais selber auch eben halt vergast wird. Und deswegen, genau, wir sitzen ganz viele Anforderungen, das ganze Material, die ganzen Sensoren, alles muss Artex, also Explosions, geschützt sein. Da werden dann gleich mal Teile, Pumpen und so weiter, die sonst, weiß nicht, 200 Euro kosten, kosten dann gleich mal 1000 Euro und so. Alles aus, hat seinen Grund natürlich, aber hemmt dann halt jetzt sozusagen die Umsetzung immer auf einer kleineren Skala.
Aber der Grundgedanke war schon, das zum Heizen einzusetzen, oder? Diese Biogasanlage.
Genau, also das Home-Biogas-System, also von dem israelischen Partner, das wird eigentlich zum Kochen eher verwendet, weil es einfacher ist. Also du musst das Gas nicht so rein sein. Also dieses Gas, das da hinten rauskommt, ist ja nicht reines Methan, sondern da ist auch ein Teil CO2 dabei und verdunstetes Wasser und so weiter und Schwefelkomponenten auch noch. Und zum Kochen braucht man eben halt nicht so ein hochkonzentriertes Methan. Das funktioniert auch schon relativ wenig und eben halt einfacher. Und es war eigentlich ursprünglich geplant, dass wir schon auch Gas zum Heizen erzeugen, aber dafür wollten wir den alten Öltank von der Kaserne, also von der Gemeinschaft, umwandeln. Also die haben einen 100 Liter Öltank, jetzt haben sie auf Nahwärme oder Fernwärme umgeschlossen zur thermischen Heizung. Und wir haben uns immer gedacht, ja cool, wir nehmen diesen 100 Kubikmeter Tank, reinigen den und wandeln den in einen Fermenter von einer Biogasanlage und haben das dann auch wirklich durchexerziert mit den Behörden. Und das war dann eben halt leider so, dass die Auflagen so streng und auch die technischen Auflagen so kompliziert gewesen wären, dass das wirklich das Vielfache dann plötzlich gekostet hätte. Weil man braucht dann eben einen Alarmsensor, wenn das Gas, wenn die Gaskonzentration im Raum höher wird, dann muss ich automatisch dann zum Beispiel ein Fenster öffnen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt aber auch gehört, dass sowas Ähnliches jetzt einmal genehmigt geworden ist, also von unserem lokalen Biogasexperten, den Alex Rudolt in der Steiermark. Also es kommt dann schon auch immer auf die lokalen Behörden und Sachverständigen darauf an, jemand, wie weit die immer auch bereit sind, der Sache auszuprobieren, sozusagen. Ja.
Kommen wir vielleicht noch zu dem dritten Projekt, das Sie dort in Fähring gemacht haben. Und zwar, Sie haben ein Glashaus gebaut, einerseits für das Gemüse, das eben angebaut wird in der Gemeinschaft, aber auch für die Pflanzenkläranlage, die quasi aus diesen vier Kammern dann das Wasser weiterleitet und noch einmal filtert. Wie ist denn der Bau vorangegangen? Da haben Sie ja auch quasi im Kreis gedacht.
Genau, ja. Für den Bau des Glashauses, Gewächshauses, haben wir mit den Materialnomaden zusammengearbeitet. Das ist eine Wiener Firma, die sich eben darauf spezialisiert hat, Baumaterialien in den Kreis zu führen. Und im konkreten Fall ist es eben darum gegangen, die Fensterverglasung eben halt von wieder zu verwenden, also von einem bestehenden Gebäude, das abgerissen worden ist. Und die haben eben in Wien, dort im Bezirk, ein großes Lager, wo sie immer Materialien sammeln von verschiedenen Projekten, wo Gebäude abgerissen werden und dann eben halt auch anbieten können, diese Projekte wieder neu zu integrieren. Und so haben wir mal das Gewächshaus mit wiederverwendetem Glas gebaut. Das musste nochmal beschichtet werden, damit es eben halt diese Sicherheitsvorgaben erfüllt, für wenn es brechen sollte aus irgendeinem Grund. Genau, und dann haben wir ein Aluminium-Tragwerk, also wir haben uns für ein Aluminium-Tragwerk entschieden, weil wenn wir eben halt befürchtet haben, dass im Winter mit Holz und der hohen Luftfeuchtigkeit das eben halt Probleme mit Schimmel haben könnte, und da ist dann Aluminium noch relativ nachhaltig, wenn es relativ leicht wieder verwendet werden könnte danach. Genau, und der Boden ist eben halt mit Ziegelsteinen, die wir einfach auf Willhaben gekauft haben, gemacht worden. Da hat der lokale Lehmbauer, der Jan vom Cambium, jemand ein sehr schönes Muster reingelegt, und der hat auch die Lehmwand an der Rückwand verputzt. Da haben wir auch eine Wandheizung reingemacht, wo eben das Warmwasser für diese Wandheizung von einem Biomäler kommt. Das ist sozusagen eine Kompostheizung. Da baut man einen Kompostkegel auf, wo man spiralförmig im Wasserschläuche durchlegt, wo man dann eben das Wasser durchleitet. Das erwärmt sich dann in dem Komposthaufen, weil die Mikroorganismen beim Abbau des Komposts sehr viel Wärme erzeugen. Und so kann man eben eine Wand- oder Bodenheizung heizen. Und die Idee dahinter war eben, dass falls es im Winter, wenn es wirklich kalt wird, wenn es wirklich friert lange, so kalt wird, kann man eben halt mit dieser Kompostheizung zuheizen. Genau, und der Zweck des Gewächshauses ist eben die Pflanzenvoranzucht, damit man da eben halt schon ein bisschen einen Vorsprung hat. Also die können also zum Beispiel jetzt Anfang März natürlich dort schon Tomaten voranziehen und viele andere Gemüse und Pflanzen, und können es dann, wenn eben halt Draußenbedingungen passen, dann schon die vorgezogenen Pflanzen dort einsetzen. Und genau, wie Sie gesagt haben, ist natürlich auch unser Wert Eco da drinnen. Das ist eben halt eine Pflanzenkläranlage, Tains Green Wall, Grünwand, also ein Hybrid aus Grünwand und stufenförmig angeordneter Pflanzenkläranlage, die eben halt den Vorteil hat, dass sie platzsparender ist, dass sie durch den Aufbau.
Also übereinander gestapelt sind, oder? Dass man sich das vorstellen kann.
Genau, ja. Das sind wie Treppen, wie vier so Treppenstufen mit großen Trögen. Die sind 2 Meter lang, ungefähr an 40 Zentimeter tief und hoch. Das ist mit Substrat gefüllt, also so Beton und Zeolit und Schotter. Und da wird dann das vorgereinigte Abwasser, also der flüssigere Anteil, wird er dann langsam durchgeleitet, und das Wasser fließt ganz langsam durch die Porenräume von dem Substrat, und da binden sich dann mikrobielle Gemeinschaften, also ein Biofilm, und der Biofilm nimmt eben halt die Nährstoffe und Verunreinigungen auf und setzt die in und reinigt sozusagen dadurch das Wasser. Das kann man sich so vorstellen, wenn man zu Hause eine Dusche lange nicht putzt, dann kriegt man auch so einen schleimigen Biofilm. In der Dusche bin ich mal nicht, aber jemand in so einer naturbasierten Lösung, wo man eben so nach dem Motto Let Nature do the Job eben halt Mikroorganismen oder andere natürliche Prozesse eben halt anwenden will, dort funktioniert das prächtig, und die reinigen das Wasser. Natürlich gibt es da auch physikalische Filtriereffekte, Absetzeffekte, also das sedimentiert auch teilweise immer die Feststoffe, die noch drinnen sind. Dann gibt es Sorptionseffekte, also zum Beispiel das Phosphat. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das ist eben halt positiv geladen, und deswegen sorbiert sich das eben halt an den negativ geladenen Oberflächen von unseren Substraten. Genau, die Pflanzen tragen natürlich auch ihren Teil dazu bei, eben halt Nährstoffe aufzunehmen, und haben natürlich auch mit den Wurzeln und so weiter Symbiosen mit den mikrobiellen Gemeinschaften.
Nehmen Sie da spezielle Pflanzen, oder was wächst da drinnen?
Naja, in klassischen Pflanzenbohrfiltern, speziell wenn das Wasser eingestaut ist, also wenn der Wasser drinnen steht die ganze Zeit in dem Substrat, dann muss man speziell angepasste Pflanzen nehmen, die mal so eine Art Sumpfpflanzen sind, weil die können über ihre Blätter Sauerstoff zu den Wurzeln transportieren und belüften dadurch teilweise immer auch die Umgebung von den Wurzeln. Deswegen ist es ja auch so, dass in natürlichen Feuchtgebieten, wo eben diese Prozesse halt natürlich ablaufen, also eben an Fluss- und Seeufern oder in Mooren und Sümpfen und so weiter, da hat man immer das sehr diverse mikrobielle Gemeinschaften, und deswegen sind ja auch diese Feuchtgebiete so eine Art Nieren unserer Erde und sehr wichtig eben für den Wasserkreislauf. Und was wir eben machen, ist, dass wir eben halt diese Prozesse, die halt im natürlich auch ablaufen, wir die eben halt kontrolliert dafür einsetzen, dass wir halt auch unsere Abwässer kontrolliert reinigen. Und dadurch, dass wir eben halt zusätzlich noch unsere Tröge leicht belüften, sind wir nicht mehr so abhängig, dass wir solche Sumpfpflanzen einsetzen müssen, sondern können auch zum Beispiel so tropische Pflanzen einsetzen. Also unsere Verteco, die schaut dann meistens aus, also die explodiert dann meistens wegen den ganzen Nährstoffen und dem Wasser, das halt zur Verfügung steht. Und dann schaut es aus wie in einem tropischen Gewächshaus. Also dort, da sind wir dann flexibler und können halt dort dann auch indoor eben halt auch diesen ästhetischen Vorteil ausspielen. Obwohl natürlich Pflanzen, Kläranlagen oder Feuchtgebiete so auch sehr schön sind in der Natur.
Aber welche Pflanzen sind es denn? Sind es Schlingpflanzen oder Schilf oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, ja. Also der Klassiker in den Pflanzenkläranlagen sind eben halt Schilf, der Röhricht, genau, Tifer, Dominicensis, dann verschiedene Säcken, Juncus und so weiter. Aber es gibt auch eben halt die Iris, Iris Pseudocaris, die eben halt auch schöne Blüten hat. Und da gibt es verschiedenste, also alles, was man eben halt bei uns so an Bachrändern und in Sümpfen sieht, kann man eigentlich theoretisch einsetzen. Das sind eben halt so die Working Horses, so speziell das Schilf wird eben halt viel eingesetzt, weil es sehr widerständig immer ist. Hat danach ist auch Verschmutzung und Kontamination. Genau. Und weil es halt auch sich ganz von selber dann eben halt vermehrt, weil es halt sich vegetativ, also da kommen einfach die Wurzeln, also die sterben halt dann ab im Herbst und treiben aber dann selber aus den Wurzeln wieder aus und sind halt sehr leicht in der Handhabe. Aber bei uns im Kamiol haben wir ganz verschiedene Pflanzen eingesetzt, also zum Beispiel Monstera, das ist so, die kennt man immer, diese tropischen, diesen riesigen Blättern. Also wir probieren dann auch verschiedenste Sachen, natürlich in den unteren Trögen, wo das Wasser schon sauber ist. Da kann man dann versuchen, immer spaßhalber Bananen einsetzen und so weiter. Aber eigentlich alles, was man irgendwie in so Tropengewächshäusern sieht, kann man darin auch einfach einsetzen.
Aber essen könnte man das dann nicht, die Bananen zum Beispiel, oder schon?
Nein, also das ist rein eben so eine Neugierde jetzt, aber rein gesetzlich dürfte man das natürlich nicht essen.
Eine Frage, die sich viele vielleicht stellen, wie schaut es mit dem Geruch aus? Ist es in dem Gewächshaus angenehm oder riecht es auch ein bisschen nach Abwasser?
Also im Gewächshaus, dadurch, dass immer die Verteco belüftet ist, entstehen jetzt keine Faulgase sozusagen oder eben halt nicht in einem Ausmaß, dass man es wirklich riechen würde, da eben halt die ganze Sauerstoff zugeführt wird. Wenn kein Sauerstoff zugeführt werden würde, dann würde man vielleicht sowas riechen wie faule Eier. Aber jetzt riecht es eigentlich eher so, wie wenn man in einem feuchten, also in einen Wald reingeht, wo es gerade geregnet hat, oder wenn man in ein Sumpfgebiet oder in einen Schilfgürtel reingeht, immer so ein bisschen nach Wasserpflanzen. Also überhaupt nicht. Also eigentlich sehr angenehm, wenn man das mag. Und dadurch, dass wir einmal belüften, ist der Geruch eigentlich kein Problem. Und auch von den Bewohnern war das natürlich anfangs eine Angst, dass da jemand dann riechen könnte. Aber die konnten wir eigentlich genau wieder nehmen.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen. Das war Marco Hartl, Kreislaufwirtschaftsexperte bei Alchemia Nova. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns bitte weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify.
Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Bis zum Freitag in 2 Wochen bei Tauwetter.